Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung Bigmo. Denn wir alle wissen, mit Fahrrädern ist das wie mit Backenzähnen. Irgendwas ist immer. Egal ob Sturz, Diebstahl oder wenn ihr euer Fahrrad mit dem Auto überfahrt, Bigmo steht schützend an eurer Seite. Ihr findet flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen und auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad bekommt ihr sogar 50% Rabatt. Ebenfalls mitversichert sind Ausrüstung und Zubehör sowie euer Fahrrad auf Reisen. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. Bigmo, das ist BIKMO und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW. Schmeißt den Kochschinken in die Carbonara, legt die neueste Giovanni Zarella-Scheibe auf und knallt die Nespresso-Kapsel George Clooney-mäßig in die Maschine. Es ist endlich wieder Giro d'Italia. Doch nach 3 Renntagen sieht es in Sachen Etappensiegen und Wertungstrikots eher aus wie am Gardasee im Hochsommer. Italiener sieht man wenig. Gleich 2-mal heißt es Croissant statt Cornetto und Paul Magnier gewinnt nach Etappe 1 und dem Maglia Rosa auch noch das Sprintfinale an Tag 3. Ganz besonders allerdings ging es auf Etappe 2 zu. Meine letzte sportliche Uruguay-Erinnerung war der Biss von Luis Suarez in Giorgio Chiellinis Schulter bei der Fußball-WM 2014, doch Guillermo Thomas Silva vom Team Astana kommt ohne solche Eskapaden aus und schlägt lieber eiskalt zu. Im schweren Sprintfinale gibt der Uruguayer seinen Nachnamen an einen überragenden Florian Storck auf Platz 2 ab und genießt auch am heutigen Ruhetag die Gesamtführung beim Giro d'Italia. Der Gesamtsieg bei der Vuelta Feminina ging währenddessen an die Entdeckung des Frauenradsports 2026, Paula Blasi. Am Schlussanstieg der letzten Etappe, dem legendären Angliuru, der steiler ist als die Thesen von Xavier Naidoo, fährt Blasi Anna van der Breggen aus dem roten Trikot und trägt ihren Namen in die Siegerliste der Vuelta ein. Den Tagessieg schnappt sich die Schweizerin Petra Stiasny. Von steilen Rampen geht es jetzt durch eine sanfte Überleitung rein in die neue Folge mit mir, Richard Weinsheimer, und den Ananasstückchen der deutschen Radsportpizza.
Tobias Knaup.
Und Max Walscheid.
Buongiorno ragazzi, sagt man doch hier so herrlich. Ich bin ja schon komplett drin. Ja, ich gucke Giro d'Italia klassisch natürlich nur mit italienischem Audio. Das ist ganz logisch. Max, träumst du schon auf Italienisch? Die Frage habe ich hier schon des Öfteren gestellt, aber ich denke mal, diesmal ne, in Bella Italia wirst du die herrlich mit Ja beantworten.
Ja, also wird mir auf jeden Fall gut tun, teamintern. Haben ziemlich viele, also sowohl italienischsprachige Fahrer als auch Betreuer.
Mhm.
Aber außer Schimpfwörtern kann ich nichts.
Ja, was ist das Wichtigste? Da, also damit kommt man im Peloton, kommt man ja schon herrlich weit, ne?
Ja, da kommst du auf jeden Fall schon mal durch, wenn du dich im Sprintfinale navigieren musst.
Ja, dann hier private Frage zum einen. Habt ihr einen Lieblingsitaliener, der euch so spontan, also außer George Clooney natürlich.
Der ist Amerikaner, oder?
Ja, das war der Witz, Tobi.
Ach so, aber der hat ein Haus, der hat am Haus am Comer See, oder?
Ja, eben.
Aber Tobi, danke, dass du da jetzt nochmal das sozusagen korrigiert hast. Hast du uns jetzt schon mal circa 20 Zuschriften erspart?
Hasskommentare von Italienern, von echten.
Weinsheimer, wie blöd ist der wirklich?
Aber auf die Schnelle fällt euch kein Lieblingsitaliener ein.
Trapattoni vielleicht.
Ja, ich habe fertig. Nicht schlecht.
Ja, okay.
Ich habe auch eigentlich an so einen Fußballer gedacht. Irgendwie an Francesco Totti. So eine römische Legende.
Oh, von dem hatte ich mal ein Trikot.
Echt?
Als der noch bei Juve gespielt hat, ja.
Ey, das ist aber eigentlich...
Bei Juve hat er doch nie gespielt.
Nee, der hat mit Francesco Totti hat immer nur AS Rom gespielt.
Oh, AS Rom, sorry.
Max, hast du das
typische Fußball drin mit?
Hast du das Trikot, aber, hast du am Strand gekauft? Irgendwo
nee, hat meine Schwester tatsächlich am Strand gekauft. War 100% nicht original, das Trikot.
Ja, okay, das erklärt natürlich...
Aber ich kann mich noch gut erinnern an die... das ist doch, die haben doch irgendwie so ein Logo mit einer Wölfin und so zwei Menschen, die da an den Sitzen hängen oder so.
Echt?
Ja, das ist bei AS Rom das Logo?
Das ist so das Wahrzeichen der Stadt Rom oder die Entstehungsgeschichte von Rom, von
Romulus.
Die Wölfin, die Romulus und Remus oder so.
Richtig.
Und die haben dann die Stadt Rom gegründet und dann gab es dann Kolosseum. Julius Caesar ist auch ein cooler Italiener, oder?
Guck mal, hier haben wir Geschichten aus der Geschichte, haben wir jetzt auch direkt einmal mit abgehakt.
Ja, da haben wir den Bildungsauftrag für heute, würde ich sagen, eigentlich haben wir auch schon abgefrühstückt.
Ja, der Giro d'Italia, der endet doch wieder in Rom, oder? Vom Kolosseum?
Ja, also muss man sagen, dass Also ist eine Reise wert, ne? Ist ein Geheimtipp, sag ich mal, Rom.
Rom ist ein Geheimtipp, ja, aber ich glaube, gerade an so einem Giro-Wochenende, wenn der Giro da ankommt, ist da so herrlich wenig los. Da kannst du dir ganz in Ruhe mal die tollen Sehenswürdigkeiten angucken.
Ja, also ich bin in Rom abgezogen worden. Und zwar wollte ich mir da das Kolosseum angucken. Am Montag nach der Zielankunft dort. Und da gab es dann so ein Mann. Und der hat angeboten, dass man die ganze Line skippen kann vom Anstehen.
Da gab's so einen Mann. Was ist denn das für eine geile Beschreibung?
Ja, aber also ich sag mal so, bei so, ja, da muss man jetzt seine Worte sorgsam wählen, ne? Also ich sag mal so, bei so Touristenattraktionen, jetzt gerade in südlichen Gefilden,
ja,
da hat man ja schon mal Angst, abgezogen zu werden. Aber dieser Mann, der wirkte recht seriös eigentlich.
Okay.
Und dessen Organisation.
Aha.
Aber um das jetzt nicht ausufern zu lassen, die Geschichte, weil wir wollen ja lieber über Fahrradfahren reden, wird das von Minute zu Minute, wird das heißer.
Ja, aber
und also, irgendwann habe ich mir gedacht, die 50 Euro, die waren falsch investiert.
Hey, aber
so viel.
Ich verstehe es nicht. Du hast ihm 50 Euro gegeben, damit er für dich die Schlange überspringt, oder was, vom Kolosseum?
Naja, also es gibt ja schon manchmal so Sachen, dass man irgendwo mehr bezahlt und dann kommt man schneller rein.
Ja, richtig unsympathisch.
Bei Ryanair zum Beispiel oder Lufthansa.
Ja gut, aber ganz ehrlich, muss ich jetzt mal sagen, natürlich ist es mega unsympathisch, aber wenn du halt so 2 Tage Zeit hast, dann möchtest du jetzt ungerne einen halben Tag davon anstehen, um einmal ins Kolosseum zu gehen.
Das ist natürlich auch wiederum wahr.
Anyway, letztlich war dessen Geschäftsidee aber eigentlich nur, dass man zu so einem anderen Eingang gegangen ist, den meine Frau in der Zeit natürlich auch schon gescoutet hatte, weil die kann man bei sowas wirklich 1A einsetzen, um rauszufinden, wo man wie am schnellsten reinkommt. Und ja, dann standen wir dann halt sowieso da, wo wir auch schon reingegangen wären, aber in den 50 Euro war noch so ein Audioguide inbegriffen. Also dann haben die sich dann untereinander abgewechselt. Also es gab einen, ich sag mal, relativ roughen Typen, der einen dann an den anderen Eingang gebracht hat, und der war deshalb rough, weil der musste dann natürlich die wütenden Touristen aushalten, weil irgendwann haben natürlich alle gecheckt, okay, wir sind hier abgezogen worden, die 20 Leute, die da 50 Euro investiert haben, die haben dann irgendwann gemerkt, so, okay, das ist ja jetzt gar nicht so ein Special-Eingang, sondern das ist einfach der andere Eingang, der nur ein bisschen weniger hochfrequentiert ist. Und als wir dann alle drin waren und die Arbeit von dem roughen Typen erledigt war, dann kam dann eine nette Italienerin, die uns da eine Führung gegeben hat.
Also ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell da am Kolosseum. Aber das finde ich gut. Ja. Da können wir jetzt mal hier wie beim Auswärtigen Amt eine Reisewarnung fürs Kolosseum aussprechen. Also falls ihr den Giro gucken solltet, nicht die 50 Euro investieren. Ja.
Oder lasst euch eine Quittung geben mit Umsatzsteuer ausgewiesen und allem.
Ja, genau. Ich glaube, die Firma, die hatte bestimmt auch so eine Tax-ID. Bin ich ganz sicher.
Hier, was wo mich das aber drauf bringt, die Geschichte ist, so einen Tag beziehungsweise 2 Tage nach dem Giro, da hat man ja so eine, also ich bin ja selber noch keine Grand Tour gefahren, aber ich kann mir vorstellen, dass man da so eine vollumfängliche Grauheit in sich hat. Also wirklich vom kleinen Finger bis zum dicken Zeh ist da alles so träge, schwer, man ist so ein bisschen müde. Und den gleichen Zustand, den hatte ich gestern Abend, können wir gleich noch erzählen, wie das dazu gekommen ist. Aber da wollte ich euch mal fragen, wenn ihr dieses Gefühl der allumfänglichen Grauheit habt in sozialen Situationen, wie geht ihr damit um? Weil die Leute, die können sich ja da gar nicht reinversetzen. Du kannst ihnen ja nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier gerade 3 Tage, aber ich bin da so langsam in allem. Es ist so ein Grillabend mit Freunden, die erkennen mich gar nicht mehr wieder. Die denken, der Weinsheimer ist auf Valium.
Ja, ich kann mir genau vorstellen, wie das ist. Also bei mir war der Zustand, oder ist der Zustand immer noch so? Also irgendwie, das geht alles heute nicht so gut. Dann ist noch mein Arm irgendwie so mit 33, hat man da irgendwie mal so eine Sehnenscheidenentzündung vom Fahrradfahren. Also das,
boah, Tobi, das ist hart.
Also was habt ihr denn gemacht? Jetzt will ich es aber wissen.
Also ich bin, glaube ich, 20% meiner Jahreskilometer, also von Januar bis Mai, in der letzten Woche gefahren, oder? Kommt hin, Richard, oder?
Ja, also pass auf, Max, wir sind, erst sind wir am Dienstag, sind wir die Bällchen hoch 3 Tour gefahren, ziemlich geil, also man startet da, man kann starten, ja, wo man will, aber es geht eigentlich darum, das Bällchen im Schwarzwald hoch zu kraxeln, danach das Böllchen in der Schweiz und als letztes den Grand Ballon in
Wir haben quasi mit Pogacar zeitgleich Recon gemacht für Tour de France, der ist den gleichen Anstieg am gleichen Tag hochgefahren. Nur wir hatten vorher, glaube ich, nochmal den heftigeren Regenschauer, oder?
Ja, also wir sind generell, würde ich sagen, auf jeden Fall viel härter als Pogacar und Del Toro. Ja. Das ist generell einfach logisch. Na, jedenfalls haben wir erst das gemacht. Und das, fand ich, ging aber noch. Waren dann 290 Kilometer, aber das war so schön da. Das hat von den Schmerzen abgelenkt. Naja, jedenfalls, der eigentliche Grund meines völlig zerstörten Zustands gestern Abend war dann, dass wir, warum auch immer, versucht haben, 200 Kilometer unter 5 Stunden zu fahren. Zusammen mit dem Sebastian Trimborn. Das ist, ich würde ihn jetzt einfach mal als Ultracyclist bezeichnen.
Ultracyclist, Ultrasport, habe ich gleich auch noch einen Tag zu, aber erzähl mal weiter, bitte.
Ja, Ultracyclist habe ich meine Meinung zu geändert, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Schon einiges hier für die Abhakliste gesetzt. Genau, zusammen mit dem Sebastian Trimborn sind wir dann gestern da die 200 Kilometer gefahren. Auf dem Polder in Mainz, für alle, die das nicht kennen, was wahrscheinlich viele sein werden, das ist so ein Rundkurs, sagen wir 7-8 Kilometer, wo halt keine Autos fahren dürfen. Ist nur für Fußgänger, Fahrradfahrer und so geöffnet, also da kann man sowas ganz gut machen. Und ich hatte jetzt gestern tatsächlich diesmal mit Powermeter gemessen, über 4 Stunden 50, also wir hatten dann einen 43er Schnitt zu dritt gefahren und ich hatte 275 Watt im Schnitt. Und,
ja, das ist solide, ja.
Und ganz ehrlich, also ich war in meinem ganzen Leben noch nie so grau. Also Max, du musst dir das so vorstellen, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber ich bin, nachdem wir die Challenge beendet haben, habe ich 2 Minuten komatös im Graben gelegen. Bei meiner vorletzten Führung bin ich fast ohnmächtig geworden, weil ich so grau war. Und nachdem ich 2 Minuten im Graben gelegen habe, bin ich danach ins Gebüsch und habe mich da, naja, ich sag mal, erleichtert.
Oben und unten oder nur unten?
Oben und unten.
Ui. Aber herrlich. Also der Körper ja in Bestform, du.
Der Körper, der war da richtig in Bestform. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gefahren und war dann noch hier, wir hatten am Wochenende so ein Nachbarschafts, hier, wie nennt man das, Get-Together, also so ein kleines Siedlungsfest. Ja, aber
du bist nicht mit dem Rad heimgefahren von Mainz.
Nee, mit dem Auto dann. Da habe ich auch schon zu Tobi gesagt, ey, es gibt Promillegrenzen, da war Laktat misst da keiner von den Polizisten, weil das ist war so safe gefährlicher, als wenn ich dann mit 3,5 nach Hause gefahren wäre. Also ich glaube, ohne Tempomat hätte ich einen Krampf in der Wade bekommen. Naja, jedenfalls.
Ab 5 Minimo Laktat darf man kein Auto
Fahrverbot.
Mehr fahren. Fahrverbot.
Ja. Ja, dann saß ich dann halt dann zu Hause und da gab es dann noch so, also haben wir dann zusammen aufgeräumt und es gab dann abends noch Pizza. Und ich war so grau, da waren halt auch viele Kinder und die haben dann häufiger mal so mein Bein berührt oder sowas. Und das hat so weh getan, dass ich die Kinder am liebsten gehauen hätte. Aber ich konnte mir natürlich nichts anmerken lassen. Ja, und jetzt habe ich einen riesigen Bogen geschlagen. Also erstmal, Tobi, wie wärst du damit umgegangen? Und Max, wie gehst du dann zum Beispiel nach so einer Grand Tour damit um, wenn du dann so eine allumfängliche Grauheit hast?
Tobi, weiß ich nicht, willst du starten?
Also ob ich jetzt Kinder gehauen hätte oder?
Ja, nee.
So ungefähr, ja.
Aber was sind da so die Strategien? Also weil man kann
ich,
ja den...
Also ich war auch richtig angeschossen. Also ich habe dann so nach gut 100, 120 Kilometern... habe ich den sogenannten Hinterradlutscher irgendwann gemacht, weil bei mir halt einfach 50 Watt an der Schwelle hat's weggezogen und das ist dann nicht mehr so viel, also es sind noch so knapp 200 Watt, die ich irgendwie treten konnte. Ich hatte, glaube ich, über die 4 Stunden 50 221 oder 215 Watt im Schnitt, aber ich war halt auch, ich war also wirklich Tunnelblick, also es hat sich immer mehr, ist quasi links und rechts hat man nichts mehr wahrgenommen. Dann habe ich mir jetzt auch noch einen fetten Sonnenbrand geholt. Ich sehe auch.
Aber hattet ihr denn eine vernünftige Verpflegungsstrategie?
Ja, das war schon.
Habt ihr das angehalten oder seid ihr das am Stück gefahren?
Nee, alles keine einzige Pause haben wir gemacht.
Nicht mal Pipi-Pause.
Nee,
ist alles rausgeschwitzt.
Junge, mein Körper hat das ganze Wasser hat er nach innen gezogen. Da war nicht mehr.
Und hier euer dritter Kollege, konnte der?
Junge, der konnte richtig.
Den mussten wir Stopp fahren, sonst wäre er noch bis Afrika weitergefahren.
Ja, ist wirklich so.
Ist wirklich so.
Also dahingehend habe ich auch meine Meinung zu Ultracyclists ein bisschen geändert, weil ich dachte immer, dass die nur lang und langsam können. Aber, ja. Also ich sag mal so, ohne den wäre das, glaube ich, schwieriger geworden mit dem 40er-Streifen. Also es war schon, also er will ja nächstes Jahr, will er Sebastian Trimborn dieses Race Across America gewinnen.
Ach krass, okay, also dann ist er ja richtig gut.
Also der hat jetzt auch dieses Jahr beim Atlas Mountain Race, wenn er da nicht Asthma bekommen hätte, denke ich, wäre er auch auf jeden Fall aufs Podium gefahren, ist glaube ich 5. geworden oder sowas am Ende, also der ist schon wirklich auch international richtig weit vorne mit dabei, ist genauso wie wir früher auch ganz normal Radrennen gefahren und Alter, das ist so ein Tretschwein, also der hat halt eine Schwelle von 400 Watt und wiegt halt 80 Kilo und der fährt halt dann teilweise bei seinen Ultra-Races so die ersten 18 Stunden fährt er halt mit 260 Watt im Schnitt, ne?
Nee, mehr. Der hat ja den, wann war das? Ich glaube, im Dezember, so zwischen Weihnachten und Neujahr, hat er den 12-Stunden-Swift-Rekord aufgestellt. Da kannst du auch irgendwie virtuell draften und was weiß ich. Aber ich glaube, der ist über die 12 Stunden, ist der 280 Watt im Schnitt gefahren.
Ja, aber dann sind jetzt ja nicht mehr über 18 Stunden draußen, Junge.
Ja, aber...
Ja, ist ja auch scheißegal, der fährt auf jeden Fall...
Ist ultra viel.
Ich finde schon krasse Wattzahlen auf jeden Fall.
Ja, also der Mann, der mag gerne Zone 2.
Der mag richtig gerne Zone 2, das macht er super gerne. Fährt den ganzen Tag, fährt er dann mit so einem Ekeltempo rum. Also fand ich schon beeindruckend.
Okay. Ja. Okay. Ja, also mein Take zu Ultra-Ausdauer-Sachen ist gerade an diesen Deutschen orientiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Richard, du weißt 100%, von wem ich rede. Dieser Berliner Läufer.
Ja, Arasachi heißt der.
Ja. Und ich muss echt sagen, ich check's nicht. Ne? Warum ist das gerade so ein Hype?
Ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben, Tobi, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast. Also dieser
Doch.
Ah ja, okay. Also dieser Arasachi, der wollte 600 Kilometer in 96 Stunden laufen, hat es jetzt nicht geschafft, ist dann 600 Kilometer in, ich glaube, 120, 125 Stunden gelaufen oder sowas. Und ja, das ist schon crazy, das Medienecho, ne? Also bei mir ist auch alles im Internet ist voll davon. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich dann bei so Ultra-Races finde ich selber ganz geil, gucke ich mir auch gerne an. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen oder verfolgt das so ein bisschen.
Wo guckst du das gerne an?
Ja, wenn es da so Videozusammenschnitte und sowas von danach gibt. Also zum Beispiel jetzt von diesem Atlas Mountain Race oder sowas. Ja,
so Backyard-Ultra-Sachen sowas, oder?
Ja, Backyard-Ultra, ja genau, das habe ich ja auch so ein bisschen verfolgt, aber ich finde das immer so schwierig, wenn es quasi kein Wettrennen ist. Weißt du, weil das, was dieser Arasachi jetzt da gemacht hat, ist halt dieses im Endeffekt fastest unknown time. Also es gibt ja keinen Referenzwert, sondern er sagt halt einfach, ja, ich laufe von da nach da.
Das ist für mich der Punkt, dass ich nicht verstehe, warum sich das 100.000 im Livestream angucken. Also ich muss ehrlich sagen, no hate oder so, ne, aber ich finde das halt einfach ultimativ langsam. Nicht langsam, ultimativ langweilig.
Ich weiß es nicht, also für viele Leute, da ist das halt total inspirierend. Also das habe ich zumindest den Kommentaren entnommen. Aber ich glaube, wir sind da auch halt total krass auf diesen Leistungssport-Wettkampf-Vergleichsgedanken getrimmt. Wisst ihr, was ich... Also weil ich glaube, viele Leute brauchen das vielleicht gar nicht mehr, sondern für die steht dann die Challenge alleine. Aber wenn ich mir das angucke, denke ich mir immer so, ja, renn doch mal gegen jemanden. Ich weiß ja gar nicht, ob du gut bist. Also ich meine, dass er sich quälen kann ohne Ende, das ist ja, steht ja außer Frage. Also ich meine, ich kann das natürlich nicht, so eine Leistung vollbringen. Nicht mal ansatzweise. Das wird schon krass sein. Aber ich habe halt keine Ahnung, ob jetzt, hier haben wir auch schon drüber gesprochen, ob jetzt Kim Gottwald zum Beispiel schneller wäre als der. Weiß ich ja nicht. Und das ist ja das, was mich eigentlich interessiert.
Also, ja, dafür das soll dem Mann jetzt wirklich überhaupt nichts, abgesehen davon, dass es ihm natürlich egal ist, soll dem überhaupt nichts wegnehmen oder ich will das überhaupt nicht diskreditieren oder sowas. Aber ich verstehe es halt einfach nicht, weil ich finde es wirklich sau langweilig. Und diese Sachen, die hat es ja schon immer gegeben. So Ultraläufe und ich frage mich wirklich, warum das jetzt so sexy geworden ist. Also apparently ist er ja dann auch so ein bisschen in dieser Streamer-Bubble drin und hat darüber auch geschickt sich selber eine Präsenz geschaffen. Aber ich meine, ich habe früher auch, keine Ahnung, so Laufmagazine gelesen wie die Spiridon oder so und das war halt immer super uncool. Und ich finde das so verrückt, dass das jetzt so hip ist und man da von Red Bull gesponsert wird und Leute das als inspirierend bezeichnen, finde ich schon komisch.
Ja, also ich würde das wieder dann einteilen. Also es gibt ja eben auch Rennen im Ultra-Bereich, wo man zum Beispiel sagt, irgendwie das ist jetzt ein 100-Meilen-Rennen oder sowas. Das kann ich total nachvollziehen.
Und muss ich ehrlich sagen, ist auch nicht mein Ding. Aber das finde ich jetzt halt wirklich krass, weil das erinnert mich so ein bisschen an diese Elchwanderung in, wo ist das, Norwegen, Schweden oder was? Da guckst du dir halt irgendwas an. Wisst ihr, wovon ich mal rede, oder?
Nee. Was für eine Elchwanderung.
Ja, die Skandinavier, ich glaube, das ist Norwegen. Ich weiß jetzt nicht, könnte aber auch Schweden sein. Auf jeden Fall, da hat die Regierung so Wildkameras aufgestellt im Wald. Und immer einmal im Jahr, das läuft jetzt gerade oder das war vor ein paar Wochen, weiß jetzt nicht mehr so genau, ziehen die Elche von dem einen Spot zum anderen Spot. Und das wird alles live gestreamt und das hat halt riesengroße Einschaltquoten.
Ah, doch, das habe ich mitbekommen. Ja, ja,
kann,
ja, ja.
Kann man dann auf die, Kann man dann auf seinen eigenen Elch wetten, ob der am schnellsten ist oder wie?
Das wäre geil.
Das ist eine gute Frage, ja. Keine Ahnung, aber inzwischen kann man ja so auf fast alles wetten. Aber das geht für mich so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass man sich wirklich irgendwie so Content reinzieht, der so extra entschleunigend ist. Weil auf der einen Seite gibt es ja, ja, diese ganzen TikTok-Sachen, wo es immer nur noch schneller wird und weiter swipen, weiter swipen, weiter swipen. Und dann auf der anderen Seite guckst du jemandem zu, wie der, wie viele Kilometer waren es nochmal?
600.
Ja, wie der von A nach B läuft. Ja, da passiert ja jetzt nicht so viel.
Die Medienkritik mit Maximilian Richard Wahlscheid. Nein, Max, ich finde, du hast du hast gerade eben einen Punkt angesprochen, der es am Ende vermeintlich ist. Und zwar, dass diese Leute wie Adasachi und Kim Gottwald und sowas nicht aus der Läuferbubble kommen, sondern aus der Online-Bubble. Und ich sag mal so, die anderen Streamer, die man jetzt irgendwie sagt, ich war noch nie bei Twitch, ist auch ein schöner Folgentitel. Jedenfalls, also ich habe das mir noch nie angeguckt, aber die einmal so eingespielt werden, sind ja jetzt irgendwie so Montana Black und Zabex und keine Ahnung wie die und Knossi oder so. Ja. Und wenn du aus dieser Welt kommst, dann ist es natürlich so, dass so jemand wie Adasachi, der transportiert ja eine ganz andere Message. Also der bringt ja vielleicht Leute, die noch nie in ihrem Leben irgendwas mit Sport zu tun gehabt haben, für die ist es ja so, okay, das ist ja völlig krank, dass der jetzt da 600 Kilometer läuft. Und vielleicht ist das so, wenn du halt überhaupt nie Sport konsumiert hast, indem es um den direkten Vergleich geht, vielleicht ist dann die Challenge an sich spannend genug, um das dann auch in einem Livestream zu verfolgen. Weil immer, wenn ich da mal reingeguckt habe, haben da halt 200.000 Leute zugeguckt, ne?
Das finde ich verrückt.
Ich finde es irgendwie wild.
Vielleicht, also kann ich mir halt auch vorstellen, dass es halt genügend Leute gibt, die halt einfach dem professionellen Profisport, den wir so kennen und wie wir sozialisiert sind und was wir als die Spitze des Eisbergs an sportlichen Leistungen sehen und irgendwie nachvollziehen können, für die ist das halt komplett andersrum. Oder die sagen sich einfach, ja, finde ich voll sinnlos, dass da 200 Fahrer erst durch Bulgarien fahren und das Giro d'Italia nennen, um dann jetzt irgendwie in Italien irgendwie Radrennen zu fahren.
Aber ich bin da schon eher beim Richard, muss ich sagen. Also ich glaube, dass das halt, also ich glaube, du erreichst damit halt ein Publikum, was wahrscheinlich insgesamt in der Breite gar nicht so sportaffin ist. Und dann kennen die, wird denen das praktisch vorgestellt, also dass der das halt macht. Und dann denken die, ah ja, kann ich mir mal angucken. Ich glaube, viele von denen wissen jetzt zum Beispiel gar nicht, dass es eine World Tour gibt oder sowas.
Ja, oder dass jemand einen Berliner Marathon unter 2 Stunden gerannt ist. Zum Beispiel.
Genau,
das ist nämlich noch so eine Beobachtung von mir. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Aber sowohl dieser Adasachi, der sieht ja aus wie, der könnte ja da, um den Bogen zu spannen, der könnte ja auch im Kolosseum kämpfen, so wie der aussieht. Also, der hat ja einen kranken Oberarm, kranken Body generell. Und auch dieser.
Das ist kein Ultraläufer.
Nee, und auch dieser Kim Gottwald, Körper, das sind ja voll die Maschinen. Also, und da denke ich mir dann immer so, ist das gut für Ultraläufer? Also weil die anderen Ultraläufer sind doch alle voll skinny. Also man kann doch gar nicht richtig
vorstellen. Überleg mal, was dein Gerüst sozusagen komplett die ganze Zeit tragen muss.
Und dann habe ich irgendwie, also wirklich, wir driften gerade, wir müssen gleich über den Giro sprechen, weil wir reden hier über Sachen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Aber ich habe dann so ein Snippet von Markus Rühl gesehen, jetzt wird's ganz wild, der dann
jetzt mal zu den Facts.
Ja, Markus Rühl, der hat dann versucht zu erklären, dass die Muskelmasse bei dem ja sein Exoskelett schützen würde. Und das wäre ja total gut bei so Ultrabelastung. Und dann dachte ich mir so, nee, Bruder, das wäre halt super gut, wenn der einfach sau leicht wäre. Und dann könnte der halt viel schneller rennen und hätte halt viel weniger Verletzungsrisiko. Aber er sah ja nicht so geil aus.
Immer gut für eine orthopädische Empfehlung.
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, gut. Dann gehen wir doch vom Adasachi zurück nach Italien, oder? Max, möchtest du uns mal kurz beschreiben, vielleicht zum Anfang, wie dein Hotelzimmer so ist? Ist ja wieder höchst luxuriös da bei dir im Hintergrund.
Ja, also ich muss sagen, wir sind in Bulgarien ein bisschen verwöhnt worden. Da hatten wir wirklich ein sehr schönes Hotelzimmer, jeder. Und hier, ja, da ist man ein bisschen auf dem Boden der kalabrischen Realität gestrandet. Aber ich habe Angst, mich zu beschweren, ne? Weil kann ja alles Cosa Nostra sein oder sowas.
Oh, da muss man echt aufpassen. Mhm. Also, ja, da will ich mich jetzt auch nicht.
Also auch gerade eben im Café, also ich bin natürlich insgesamt ein sehr freundlicher Mensch, ne? Wir sind alle. Aber ich habe natürlich dann gerne nochmal zweites Mal Grazie gesagt, damit ich hier nicht gleich mit Betonschuhen im Meer lande.
Ja, wir haben jetzt ja auch schon Aufnahme nach 14 Uhr, ne? Kein Cappuccino mehr bestellen, sonst.
Nee, ja, bist du verrückt, ey.
Bist du direkt, also, ja.
Kriegst du Reckkugel im Kopf.
Da musst du richtig aufpassen, zumal ihr das rosa Trikot nicht gewonnen habt, ne? Die Schande von Italien. Max, was ist da los?
So geil, ey? So geil. Wir sind gerade eben trainieren gefahren, also auch im Ruhetag sind wir so 50 Kilometer ungefähr gefahren und da sind wir an so, ja, so Straßenarbeiten vorbeigefahren und in südeuropäischen Ländern ist das ja anders als in Deutschland. In Deutschland würden da ja einfach, wird man da ja einfach Ampeln installieren und Spanien, Italien und Co. Stehen an beiden Seiten von den Baustellen immer Bauarbeiter mit, ja, so Schildern, entweder durchfahren oder anhalten. Sind wir da halt durchgefahren und die meisten sind auch immer recht radsportaffin, die lassen dann immer die Autos länger warten, damit man selber gerade noch durchfahren kann. Und dann hat derjenige, der uns durchgewunken hat, uns zugebrüllt, also auf Italienisch kann ich jetzt natürlich nicht, so, aber in der nächsten Etappe, da machst du den Manier aber fertig, ne?
Oh, sowas finde ich immer richtig cool. Das ja, ist geil.
Das wirkt besser als jede Ansprache vom sportlichen Leiter.
Ja, da weißt du.
Der war korrekt, der Typ.
Ich mach's für Bauarbeiter XY an Straßenkreuzung 17. Das muss dann nächstes. Aber mit deiner Leistung bist du bestimmt zufrieden, oder? Also, weil, ich sag mal so, sowohl auf Etappe 1 als auch auf Etappe 3, anfahrmäßig. Ich gehe jetzt mal rein in den Sprintzug auf Etappe 1. Ey, ich sag dir, wenn der Milan bei dir direkt am Hinterrad geblieben wäre, dann hätte das, glaube ich, geklappt mit dem Etappensieg.
Ja. Denke ich auch, ja. Ja, also es war auf jeden Fall, um es jetzt einmal so komplett abzurappen, es war ein Auf und Ab der Gefühle, weil auf der ersten Etappe war ich super froh, wie es gelaufen ist, weil insgesamt muss man auch sagen, es ist von Roubaix bis jetzt, das war insgesamt nicht so super lang und dann ist das eher schwer zu managen, da das richtige Maß an Pause und wieder Form Aufbau zu finden. Ich glaube, in der vergangenen Folge hatten wir das kurz angesprochen. Insofern war die erste Etappe ja auch ein bisschen so eine Standortbestimmung und da bin ich schon wirklich gute Werte gefahren. Also für die Spezialisten in Sachen Watt. Kurz überlegen, die letzten 5 Minuten waren es 5,50, die letzten gut 3 Minuten waren es sowas wie 6,15 und die letzte Minute knapp 800. Also es war schon wattmäßig super gut und es hat ja auch vom Positioning her eigentlich sehr gut funktioniert. Wobei ich dann auch gar nicht gesehen habe, dass ich eine Lücke auf Stuyven hatte. Also ich bin halt einfach den Sprintern, ich habe dann voll angezogen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ich traue mir zu, bis 250 Meter zu kommen und ich fahre jetzt voll los und dann habe ich mich dann bei 300 umgedreht und habe gesehen, oh krass, ich habe ja eine Lücke, hatte aber meinen Effort auch so getimed, dass dann absolut gar nichts mehr ging, also wirklich zwischen 300 und 250 Meter war dann einfach völlig der Ofen aus, weil das ist ja auch für Leute, die noch nie Radrennen gefahren sind, ist es ja sauschwer nachvollziehbar, weil dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, warum bist du denn da nicht bis zur Ziellinie durchgefahren? Also ich konnte halt kaum noch gerade ausgucken. Ne? Also es war wirklich dann beim 250-Meter-Schild habe ich die Kurve gerade noch einmal so rumgekriegt und dann mir haben so die Beine wehgetan, ne? Obwohl da vorne das rosa Trikot auf einen winkt. Man möchte eingeholt werden, weil es tut so weh.
Er hätte jetzt mal eine Frage, ist es bei dir auch immer noch so? Also ich habe damit nie aufgehört. Ich habe so oft, denke ich mir so rückblickend, ja, also eigentlich hättest du dich da nochmal ein bisschen quälen müssen.
Ja, obwohl es geht du halt, nicht. Ja.
Obwohl
es ist komplett
du halt,
all out.
Ja, okay, also das heißt, weil ich denke mir, dass
also wenn ich mir jetzt im Training, wenn ich mir ein Training vorstellen würde, ich würde jetzt in 5-Minuten-Intervall fahren. Und ich würde das so pacen, dass ich über die 5 Minuten eben diese 550 Watt Schnitt hätte, aber die letzte Minute 800 fahren müsste. Ich würde da im Training, würde ich da mental in Minute 2 würde ich schon völlig zerbrechen, weil ich denke, die letzte Minute, die schaffst du niemals.
Ja.
Und spiegelbildlich sozusagen kann man sich dann so vorstellen, wenn man dann die letzte Minute dann tatsächlich im Rennen gefahren ist, wie es einem dann halt geht. Also dann geht gar nichts mehr.
Mhm. Ja.
Und das war jetzt auch dadurch, dass das Finale ja ansteigend war, gut, die letzten 250 Meter waren dann flach, also es war dann, wie gesagt, genau die Benchmark, bis wohin ich kommen wollte, aber davor ging es in knappen Kilometer berghoch, also leicht, aber es ging halt schon berghoch, da war das jetzt nicht so, dass man mit einer 70 auf die Zielgerade gekommen ist.
Mhm.
Im Gegensatz zu gestern, da habe ich schön den Sprint, ich sag mal, mit 82 km/h bin ich aus der Führung rausgefahren.
Ey, da hätte ich so Schiss, ne? Also, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so diesen Moment, wenn du vorne aus der Führung rausgehst und dann sich dann durch das Feld irgendwie so durch, zurückfallen lässt.
Boah. Eigentlich müsste man so einen hier, was haben die Jetpiloten? So einen Schleudersitz.
Ja, also so. Ja, das wäre geil, ja.
Aus der Gefahrenzone raus. Ja, tschüss.
Ja. Bei einer 82 seid ihr da gestern.
Also man muss zugeben, von Kilometer 2 bis 1 ging es leicht bergab. Aber, also wie soll ich sagen, spürbar, aber eben leicht. Mhm. Und ich hatte 56,10 gekettet. Und der Gang, der ist richtig, der hat sich richtig ordentlich gedreht.
Mal schön in die Kadenz reingegangen.
Ich hab dann hinterher auch gedacht, ey, wenn da was passiert, da ist, ja.
Gibt's an der Front eigentlich irgendwelche Updates? Ich meine, die Übersetzungsbeschränkung ist ja irgendwie auf Eis gelegt oder die wollten wieder verhandeln, aber so richtig Updates darüber, wie weiter verfahren wird, gibt's nicht, oder?
Nee, also ich habe zumindest auch keins. Ich weiß nur, dass da wohl eine Auseinandersetzung nach wie vor noch läuft, aber kann ich mich gar nicht inhaltlich zu äußern, weiß ich nichts, ne?
Ja.
Ja, gut.
Ja. Bleibt abwarten und Cappuccino trinken.
Ja, das waren so die beiden Sprintfinals, zumindest was mich angeht. Und auf der zweiten Etappe war ich in diesen Massencrash involviert. Das war auch krass.
Ey, da hat man dich aber überhaupt nicht gesehen. Also ich dachte die ganze Zeit, dass du nicht gestürzt bist, weil eigentlich guckst du ja immer wie so ein Leuchtturm aus dem Fahrerberg raus, wenn du gestürzt bist, aber ja.
Ja, oder die Straße hat halt einen Schlagloch danach.
Das ist frech.
Wenn so ein 2-Meter-Mann da einschlägt.
Also der Derek hat heute zu mir im Training gesagt, wir sind mit einer 72 abgeflogen.
Alter.
Und dafür haben wir so krank Schwein gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil vor uns Marc Soler Becken gebrochen, Jay Vine, was hat der nochmal, Ellbogen gebrochen, Vendrame, mehrere Rückenwirbel gebrochen. Also es ist jetzt wirklich, es ist mir super unangenehm, das aufzuzählen, aber das ist halt die Realität.
Ja.
Und der Derek und ich waren genau hinter denen und haben mittendrin gelegen. Und wir haben beide, also ich habe wirklich zum Glück wenig Haut verloren. Der Impact, der ist natürlich krass, ne? Also wenn du mit über 70 auf die Straße fliegst und dann auch entsprechend schnell abgebremst wird und sowas.
Aber bist du noch ein bisschen gerutscht auf der nassen Straße oder direkt zum Stehen gekommen?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Straße übertrieben glatt war. Es war einfach normal, Nässe glatt. Aber zum Glück hatte ich noch so ein Regentrikot an, was so ein bisschen so einen derberen Stoff hat. Und ich habe mich irgendwie halbwegs gut, also natürlich ist es dann einfach auch Glück und jetzt nicht, dass ich so die super krasse Sturztechnik hätte, aber ich habe mich irgendwie so, ich habe so hingekriegt, dass ich über dieses Trikot gerutscht bin und das hat tatsächlich gehalten.
Ja, krass. Also das war auf jeden Fall schon ein richtig heftiger Sturz. Ich meine, da waren auch mindestens irgendwie 30, 40 Leute oder sowas dran beteiligt. Und ich meine jetzt für
welcher
euch.
Welcher Fahrer war denn das eigentlich von UAE, der zuerst gefallen ist? Also der Soler. War es Soler?
Ja.
Mhm.
Also der wird ja safe irgendwie nur die Bremse angetippt haben und dann.
Ja, der hat nicht die Bremse angetippt, der hat angefangen zu treten in der Kurve.
Ah.
Und das Hinterrad weggerutscht.
Krass. Ja.
Also Kids da draußen, wenn es regnet, nicht anfangen in der Kurve zu treten. Keine gute Idee.
Das ist wirklich keine gute Idee, vor allem nicht in Italien. Weißt du, wie lange es vorher Bulgarien. Nicht geregnet hat? Weißt du, wie es vorher Bulgarien. Nicht geregnet hat? Wie lange?
Keine Ahnung, ne?
Weil das ist ja echt immer so das Ding, weil der Tobi und ich, wir sind bei dieser Bällchen-Tour, da hat es geregnet. Und vorher war es ja hier auch so trocken so lange.
Mhm.
Und unsere gesamten Reifen waren komplett gelb.
Ja.
Mhm.
Und ich finde, wenn man das dann so optisch auf dem Reifen sieht, da wir hatten
das ist mir ehrlich gesagt in den Jahren vorher noch nie so krass aufgefallen. Euch?
Nee, eigentlich nicht. Ich kenne das halt nur von Mallorca. Weil wenn man in Mallorca im Trainingslager war, da haben ja immer alle gesagt, ja, ihr müsst aufpassen, hier hat so lange nicht geregnet, da liegt der Blütenstaub auf der Straße. Das war ja so ein Mallorca-Phänomen. Aber es ist ja schon auch so, wenn man Radrennen fährt, dass am schlimmsten ist eigentlich lange Zeit trocken und dann so ein Regen, der jetzt nicht so ultra krass ist, sondern der so normal regnet, weil dann hast du ja diesen krassen Schmierfilm auf der Straße, da sieht man ja dann auch manchmal, wenn es so schäumt auf der Straße, das ist dann im Endeffekt dann einfach nur der Blütenstaub, der da und wahrscheinlich noch irgendwelche Rußpartikel und sonst irgendwas, die da so einen ekelhaften Schmierfilm bilden, weil wenn es so einen richtig krassen Regenguss gibt, so ein Gewitter, dann ist der Asphalt eigentlich schon wieder einigermaßen griffig, würde ich behaupten.
Ja. Beziehungsweise ja, auch, dann weiß man halt auch wirklich, worauf man sich einstellen muss.
Genau. Ja, also wenn es so richtig krass regnet, ist trotzdem glatt. Glatter, als wenn es trocken ist.
Ja, ja.
Aber wenn der dann so ein bisschen ja sauber gefahren wird von den ganzen Autos und LKWs und so, dann ist der schon wieder recht griffig. Aber ja, da gibt es so ein Zeitfenster von ein paar Stunden, wo man halt einfach echt fährt wie auf rohen Eiern.
Max, wo wir gerade beim Thema Sicherheit sind, es gab ja so zwei, ja, ich würde mal sagen, so mittlere Debatten, also wo es irgendwie verschiedene Meinungen zu gab, würde mich mal deine Sicht interessieren. Erstens die Neutralisation nach dem Sturz auf Etappe 2, da gab es ja irgendwie so geteilte Meinungen, ob das jetzt, also dass die Renndirektoren sich verhalten, was hat Jasper Stuyven, hat das glaube ich irgendwie gesagt.
Jasper Stuyven hat gesagt, der Renndirektor hätte wie ein verängstigter Hund aus dem Auto seinen Kopf rausgehalten, die Fahne geschwenkt und gesagt, Race.
Ja, genau. Da gab es dann Kritik von Stuyven. Andere haben dann wieder gesagt, ja, das gehört halt schon seit jeher, also die klassische Debatte halt. Wie hast du das wahrgenommen?
Also zwei Aspekte, zu den zweiten komme ich gleich, aber zu deinem Punkt jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie das Reglement ist, aber der Punkt, weshalb überhaupt neutralisiert wurde, war ja nicht, weil so viele Leute auf die Nase geflogen sind, also dass man einfach sagt, wir tun denen einen Gefallen und die Fahrer, die gestürzt sind, aber nicht so heftig, dass sie nicht mehr Rennen fahren wollen, dass wir die wieder rankommen lassen. Das war nicht die Intention, sondern die Intention war, dass alle Krankenwagen beschäftigt waren mit gestürzten Fahrern und kein Krankenwagen mehr verfügbar war, um hinter dem Peloton herzufahren und man deshalb aus Reglementgründen das Rennen unterbrechen muss. Und jetzt ist für mich der Punkt, den ich jetzt nicht nochmal nachgelesen habe, ob man dann wirklich anhalten muss oder ob es reicht, das Rennen zu neutralisieren, weil die sind ja mit, ich sage jetzt mal 30 km/h weitergefahren, was ja super langsam ist. Aber trotzdem, theoretisch bei 30 km/h kann man ja auch stürzen. Und ich habe ja auch mit den Fahrern geredet, die da in der Neutralisation drin waren. Und weil wenige Kilometer später eine sehr entscheidende Kurve für den Ausgang des Rennens kam, wurde natürlich auch in der Neutralisation um Positionen gekämpft. Mhm. Da kann man dann auch hinfallen. Und deshalb fand ich das nicht gut gelöst, sondern aus Fahrersicht wäre es viel besser gewesen, wenn vorne das Peloton einfach mal einmal angehalten hätte, weil es gab ja auch keine Spitzengruppe oder sowas, es wäre super easy gewesen, das Peloton anzuhalten. Und dann hätten die 5 Minuten gestanden, weil das hätte gereicht, anstatt dass die länger als 5 Minuten mit 30 km/h da rumeiern. Und aus meiner Sicht ist es so gewesen, dass, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber mir kam schon so vor, als ob die Organisation ein hohes Interesse daran gehabt hätte, das Rennen vor dem Red Bull-Kilometer, also den Bonifikationssekunden, die da vergeben wurden und eben von Red Bull gesponserte Sprintentscheidung, wieder losgehen zu lassen, damit der ausgefahren wird.
Mhm.
Und wenn das so wäre, dann fände ich das echt nicht gut. Weil natürlich haben die grundsätzlich gewartet, bis ein Krankenwagen wieder da ist. Aber Derek beispielsweise, der mit mir gestürzt ist, hat sich zu dem Zeitpunkt noch weit hinterm Feld befunden. Und wenn man jetzt einfach ein bisschen Fairness hätte walten lassen wollen, dann hätte man meiner Meinung nach einfach mal kurz anhalten müssen, um die Leute wieder aufschließen zu lassen und um dann geordnet sozusagen weiterzufahren. Aber wie gesagt, jetzt eine abschließende Reglement-Einsicht kann ich dazu auch nicht geben. Aber ich fand es vom Ablauf her wirklich nicht gut. Also ich war sofort raus, weil ich habe mit Derek gesprochen. Ich habe dann zu ihm gesagt, soll ich dich wieder ranfahren oder nicht? Hab ihn dann noch unterstützt. Aber in dem Moment, in dem es das nächste Mal berghoch ging, war ich direkt raus.
Mhm.
Weil ich gesagt habe, das geht einfach nicht. Und das fand ich auf jeden Fall, ich sag mal vorsichtig formuliert, unglücklich. Und der zweite Punkt, den ich gerne auch nochmal ansprechen wollen würde, ist dieses Stimmungsbild, was dann immer existiert, wenn gestürzte Fahrer so heroisch abgefeiert werden. Weil das finde ich sauschlecht und das ist für uns Fahrer echt Katastrophe. Weil natürlich, also jeder, der in der World Tour fährt, kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen, ist ein tougher Typ. Weil dieser Sport, der ist einfach nicht einfach. Aber zum Beispiel jetzt ein Adam Yates, also letztendlich entscheidet der das selber, aber der ist so heftig abgeflogen.
Ja, das ist schon richtig.
Und dann fährt er mit einem komplett zerbrochenen Helm, fährt er einfach ins Ziel. Und ich bin ja mit ihm in der Gruppe gewesen. Und ich muss sagen, ich finde das schon mindestens kritisch, weil dieses heroische Abgefeiere, dass man, egal wie schlimm man zerfetzt ist, dass man immer weiterfährt und so. Jeder von uns will ins Ziel fahren. Jeder, inklusive mir. Und ich bin halt da, hab da auch drin gelegen. Aber ey, bitte nicht unter allen Umständen und bitte auch nicht immer so krass abfeiern, weil da tut man sich echt keinen Gefallen mit. Ich meine, der Vendramme, ne? Der hat sich mehrere Rückenwirbel gebrochen, der ist weitergefahren.
Ja, das, ich verstehe das auch immer gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Und beim Beispiel Yates würde ich jetzt mal so behaupten, also es gibt ja eigentlich mittlerweile auch so ein Concussion-Protokoll. Aber irgendwie...
Also ich meine, in den Fernsehbildern hat er sich auch den Helm einmal abgesetzt und dann haben die da irgendwie mit ihm gesprochen. Dann hat er irgendwie Wasser auf die Hände gekriegt, hat sich das so ein bisschen alles weggewischt. Und dann setzt er sich den gleichen Helm, der halt völlig verschmiert ist mit Dreck und Blut und was weiß ich, setzt er sich halt wieder auf.
Also der Helm, ich bin ja hinter ihm gefahren, der Helm war hinten einfach komplett zerbrochen.
Mhm. Ja.
Der war nicht eingedellt, der war zerbrochen.
Aber ich finde es generell so heftig, wie man, ich glaube, man ist halt einfach so krass darauf gedrillt, sich wieder auf sein Fahrrad draufzusetzen und weiterzufahren. Das kriegst du, glaube ich, aus den Fahrern nicht raus. Und dann im Endeffekt müsste es halt in so einem Fall wie von Yates halt wirklich einfach ein gutes Concussion-Protokoll geben. Aber in dem Moment, wo dann halt eine Rennorganisation das Rennen nicht anhält, nach so einem krassen Ding, ist das halt auch alles immer so eine Sache, ne? Weil dann sitzt du jetzt, dann nimmt der, ja, der Rennarzt kann jetzt dann nicht 40 Leute perfekt ein Concussion-Protokoll durchführen.
100%. Und auch in vernünftigen Test auf Gehirnerschütterungen, den ich dann zum Beispiel abends im Hotel gemacht habe, den kannst du auch nicht, also kannst du einen Schnelltest sozusagen machen, aber in richtiger Test auf Gehirnerschütterungen mit sich an Sachen erinnern, Zahlenmuster erkennen, Koordination, lauter solche Sachen, die kannst du nicht während einem Rennen machen. Und wie gesagt, ich bin ja auch vom Typ her immer weiterfahren, also ich bin auch schon in körperlichen Zuständen Rennen zu Ende gefahren, die definitiv nicht gut waren. Und ich habe das ja selber 100% in mir drin. Finde da jetzt auch prinzipiell nichts verwerflich dran, aber was ich halt nicht gut finde, ist, dass dann so, ja, immer, dass man dann so der Hero ist. Was mir auch noch aufgefallen ist in der Situation, ich bin halt vorher die ganze Zeit mit Derek Position gefahren. Er war halt bei mir im Hinterrad und dann, weil der unser GC-Leader ist. So, dann sind wir in diesem Sturz drin und das gesamte Material um uns rum ist halt alles komplett zerschrottet, ne, von allen Teams. Also war alles gebrochen, Felgen kaputt, Rahmen gebrochen, Reifen geplatzt, alles Mögliche. Dann haben wir neue Räder bekommen, wir beide, sind weitergefahren und im ersten Moment sitzt du da wirklich wie in so einer Warzone und orientierst dich erstmal unter mir ein Fahrer, über mir ein Fahrer, dann liegt noch ein Fahrrad auf mir. Du gehst erstmal da raus, bekommst das neue Fahrrad und ich bin dann zum Beispiel zum Jay Vine hingegangen, weil der lag da unter der Leitplanke und hab zu ihm gesagt, ey, kann ich irgendwas für dich tun? Weil das hat halt auch gedauert, bis da die Sanitäter kamen. Und ich meine, du weißt ja nie, was da ist, ne? Vielleicht ist der irgendwo an einer scharfen Kante hängen geblieben und der blutet voll. Und wenn du da nur 2 Minuten irgendwo einen Finger draufhalten würdest, würde das vielleicht einen großen Unterschied machen. Weiß man ja nicht. Und mir war halt klar, der Sturz, der war so heftig. Da hat man jetzt auch mal definitiv einen Moment Zeit, um mal zu gucken, ob alle noch so halbwegs okay sind.
Ja.
So habe ich dann gemacht und dann war das sozusagen geklärt und langsam waren bei jedem Fahrer Betreuer und Sanitäter und weiß ich nicht was. Und dann hatten Derek und ich wieder unsere Fahrräder und wir rollen so los und plötzlich kommt der Moment, ah krass, das ist ja mein GC-Leader. Und ich sag so, ey Derek, komm, wir fahren, wir müssen fahren. Und das ist so krass, weil du fliegst da halt mit über 70 ab und du bist gerade einfach nur froh, dass du nicht in der Leitplanke drin gehangen hast. Und dass es noch halbwegs okay ist und dass du auch noch gut treten kannst und dass der Körper sich halbwegs okay anfühlt. Und im nächsten Moment denkst du, fuck, wieder vorfahren.
Ist komplett skurril.
Ja.
Also wirklich.
Und ich gucke ihn so an und ich sag so, Derek, wir müssen wieder vor. Und er so, ah ja, klar, GC.
Sau hart. Ja, ich finde das dann auch in so Situationen halt so krass, ne? Also ich meine, Giro ist, glaube ich, so die am schlechtesten zu prognostizierendste Rundfahrt, die es gibt. Aber ich meine, für wie viele Teams dieser Sturz auf fucking Etappe 2 einfach so alles übereinander wirft, ne? Also, ich meine, bei euch ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Minuten hatte Derek G jetzt am Ende Rückstand, wahrscheinlich auch irgendwie 2, 2,5 oder sowas.
Nee, der hat dann letztendlich nur eine Minute verloren. Dann, okay. In Anführungsstrichen, dank der Neutralisation. Aber natürlich hast du total recht. Aber es ist ja noch viel absurder, ne? Überleg mal jetzt zum Beispiel Matteo Muschetti, der Sprinter von Q365, erste Etappe, Sturz, raus.
Ja,
auf der ersten Etappe.
Ja, und ihr habt ja auch noch, ich sag mal, einen breiter aufgestellten Kader. Also wenn jetzt bei euch irgendwie eine Karte nicht funktioniert, also in den generell, ich sag jetzt einfach mal, reicheren Teams oder größeren Teams, kann man ja mit einem breiteren Kader dahin fahren. Aber kleinere Teams, die dann halt nur einen Sprinter mitnehmen oder sowas, das ist halt eine komplette Katastrophe, ne?
Ich habe auch bei Tietemer, habe ich auch gedacht, als der Dylan auf der ersten Etappe gecrashed ist, habe ich gedacht, Alter, wenn der jetzt raus ist aus dem Giro, dann das komplette Team ist um den rumgebaut.
Ja. Hätten die Marcel Kittel nochmal ins Rennen geschickt.
Ja, dann wäre es immer richtig nach vorne gegangen. Weiterer Take aber, ich weiß nicht, was das ist, ne? Aber, also Quickstep, man kann über die sagen, was man will, ne? Aber irgendwie kriegen die das immer hin, dann, wenn alle sagen, ja, das Team ist jetzt irgendwie endgültig im Arsch, dann gibt's halt noch Tim Mellier auf jeden Fall. Aber dann zaubern die halt wieder den Nächsten aus dem Ärmel, weil ich meine, Manier, klar, der ist super stark, ne, hat man auch auf dem Schirm, aber sorry, ich hätte dir jetzt bei 3 Etappen, hätte ich 1000 Euro dagegen gesetzt, hätte er 2 davon gewinnt.
Naja, also ich bin natürlich auch Team Mila, ne, keine Frage, aber der Typ ist schon richtig, richtig gut. Also ich bin letztes Jahr in Guangxi einen Sprint gefahren, den mir mein Team gut vorbereitet hat, und der Typ hat wirklich brutal rasiert. Und ich würde sagen, ich bin da jetzt nicht so schlechte Werte gefahren. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, was das für ein krasses Echo ausgelöst hat, weil ich finde, der ist einfach ein unfassbares Talent.
Ja, aber du hättest ihn doch trotzdem, also ich finde, und vielleicht ist das auch einfach der Fehler, aber du guckst dir im Endeffekt immer nur die großen Namen an, die schon super viel gewonnen haben, was ja eigentlich totaler Quatsch ist.
Ja, aber der hat ja schon viel gewonnen.
Ja.
Aussagen, der hat schon letztes Jahr einen guten Durchbruch geschafft.
Naja, also jetzt, ich sag mal so, die erste Etappe beim Giro zu gewinnen und dann auch gleich die dritte nachzulegen, ist ja wohl jetzt eine andere Kategorie als die bisherigen Ergebnisse.
100%, aber ich finde trotzdem, also vielleicht liegt das daran, dass ich halt so auf diesen Sprintbereich fixiert bin, aber also für mich war 100% klar vor dem Rennen, dass das der größte Konkurrent ist für uns.
Echt jetzt? Nicht irgendwie Gronewegen ja. Zum Beispiel?
Nee, also ich war mir jetzt, also ich würde sagen, gut, jetzt im Nachhinein, das ist immer super easy, das zu sagen, keine Frage. Aber ich hätte safe gesagt, dass in der Reihenfolge Milan, Manier, Dylan, dass das die Favoriten sind.
Mhm.
Und ich fand auch, dass Dylan super ausgesehen hat, jetzt auch gerade im Sprint auf Etappe 3.
Ja.
Aber dass Manier einfach einen super krassen Kick und ein super gutes Stehvermögen im Sprint hat, da war ich mir wirklich sicher.
Und wie viel Euro hättet ihr auf Silver gesetzt?
Den kannte ich vorher nicht.
Ich auch nicht. Also habe ich wirklich noch nie gehört.
Ich wusste auch gar, also ich muss auch ehrlich sagen, schlechte Allgemeinbildung vielleicht, aber ich wusste nicht mal, was das für ein Landsmann ist, als er gewonnen hat.
Ja, ich finde es auch total faszinierend. Das wäre nämlich jetzt der zweite oder die zweite Mannschaft, die das dann auch irgendwie immer schafft. Also letztes Jahr waren sie ja auch schon krass bei Astana, aber ich meine, was ist das für eine Verpflichtung? Ich habe mir mal die Ergebnisse von dem vorher angeguckt. Also der hat schon ein paar Ergebnisse. Der hat letztes Jahr zum Beispiel auch Etappen in China gewonnen und so, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, irgendwie gibt's dann doch, das finde ich dann auch schon geil, gibt's dann doch immer so die ein oder andere Überraschung, weil ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Ich glaube, es gibt einen so einen Bahnradsportler aus Uruguay, der ganz gut war, auch bei Olympischen Spielen früher mal. Aber ansonsten, Junge, Uruguay, ich wusste nicht mal, dass man da überhaupt Rennrad fährt.
Absolut, ja, also super stark. Aber was ich auch jetzt hier immer nochmal unterstreichen möchte, Florian Storck, Zweiter, super krass, ey.
Ja, und vor allem, der fährt ja auch schnell
weg hoch. War der auch schon mal Podium?
Ja.
Schon top.
Ja, wie ist denn jetzt die Etappe nach dem Ruhetag? Ist Zeitfahren?
Nee, was? Wenn ihr Zeit fahren, ist Etappe 10, das ist nächste Woche der Tag nach dem Ruhetag. Morgen ist interessant. Morgen ist eine Etappe, wo ich sehr schwer davon ausgehe, dass Decathlon versuchen wird, uns abzuhängen. Wobei der Seitenwind den möglicherweise vorher auch schon, also ich will nicht sagen, Strich durch die Rechnung macht, aber vielleicht die Arbeit auch beeinflusst. Und zwar fahren wir zuerst an der Küste entlang mit prognostiziertem Seitenwind. Und dann in 12 Kilometer Anstieg mit 6%, bevor es dann bergab ins Finale geht.
Ey, Max, dein Ruhetag ist, wie wenn du so einen Bürojob hast und am Montagmorgen gleich mit einer fetten Excel-Präsentation einsteigen musst, ey. Da musst du direkt wieder richtig ackern. Ja, okay, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich fände es richtig geil, wenn Florian Storck ins rosa Trikot irgendwie fahren würde, weil ich würde jetzt schon sagen, dass er so ein Ticken stärker noch bergauf ist als Silva. Also vielleicht schafft das ja, sich da vorne zu halten.
Stimmt,
und
dann
das irgendwie möglich zu machen, weil Florian Storck ist ja auch so ein Fahrer, der auf so ganz ungewöhnlichem Weg irgendwie Profi geworden ist und sich halt krass gemausert hat, finde ich, über die letzten Jahre. Der ist da.
Der hatte doch schon mal richtig gute Ergebnisse Anfang des Jahres UAE und dann hatte er, glaube ich, auch einen Sturz, wo die Verletzung ihn recht lange zurückgeworfen hat und jetzt, oder?
Max, stimmt, ja, ich kann jetzt aber auch mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob das irgendwas mit dem Becken war oder so, irgendwas Heftigeres war es auf jeden Fall, ja.
Weiß ich jetzt gar nicht, ob das letztes oder dieses Jahr war, aber ich glaube, der hat auch dieses eine Eintagesrennen da auf Mallorca gewonnen. Ich glaube, es war letztes Jahr. Aber auf jeden Fall ja auch so ein Profi, der damals, glaube ich, zu DSM gegangen ist ins Devo-Team, also jetzt zu Picknick, zum heutigen Team Picknick. Und dann, ja, ohne jetzt so krasse Ergebnisse gehabt zu haben, glaube ich, eher auch durch Potenziale und Werte dann Profi geworden ist und das mittlerweile ja aber durch unzählige gute Ergebnisse mehr als gerechtfertigt hat. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass der mit seinen langen, dünnen Geräten so gut sprinten kann. Also das war schon ein richtig guter Sprint.
Den hat er gut gefahren, auf jeden Fall, ja.
Muss er erstmal so machen da auf der Etappe. Zum Giro-Thema Abschluss, Max, wir haben eine Mail bekommen, die ich hier noch kurz einbringen wollte, wo jemand gefragt hat, er hat jetzt nicht immer die Zeit, das Rennen zu gucken, aber er würde dich gern tracken. Gibt es irgendwie eine Empfehlung für eine gute App, wo man die Fahrer oder auch Fahrerinnen einzeln mit ihren Startnummern oder sowas tracken kann?
Boah, bin ich überfragt. Also bei der Tour de France gibt es ja so ein Live-Tracking, aber ich bezweifle, dass das hier gibt. Zumindest weiß ich da nichts von. Aber die Standardseite für Ergebnisse generell natürlich Pro Cycling Stats.
Ja, da kriegt man auf jeden Fall das meiste ja mit. Da gibt es auch immer diesen Live-Ticker. Damit kann man eigentlich schon mal zumindest ganz gut arbeiten.
Diese GPS-Empfänger für gestützte Fahrer, das war auch nur eine Testphase, oder? Wo wurden die jetzt eingesetzt? Bei den Klassikern irgendwo?
Ja, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Also wir fahren auf jeden Fall mit diesen WLAN-Devices, die ja auch die Daten aufzeichnen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht sagen kann, ob die auch den Standort aufzeichnen. Aber jeder hat ja, oder zumindest die WLAN-Teams haben ja unterm Sattel so ein kleines Device montiert, der Daten aufzeichnet. Übrigens auch unangenehm, der Tim Thorn-Teutenberg fährt ja im Sprintzug vor mir und er hatte jetzt bei beiden Sprintfinals eine GoPro hinten dran. Hasse ich richtig, ne?
Weil du dann weißt, dass du gefilmt wirst, oder was?
Ja, weil ich hab halt auch immer voll Gesichtsentgleisung bei so Ankünften. Ich finde jetzt gerade auf der ersten Etappe ist mir das eigentlich noch ganz gut gelungen, das nicht zu haben. Und da man muss ja saubrüllen, weil ich mach dann in dem Moment, also solange ich dabei bin, mache ich dann die Ansagen, ob wir jetzt links, rechts, vorne, hinten, schneller, langsamer fahren. Und wenn du dann da wirklich so mit Puls 180 wie so ein Choleriker da komplett in die Kamera reinbrüllst, ich hasse das. Ja, dann ich habe schon überlegt gestern bei der Etappe, ob ich da mal mit dem Gel so ein bisschen vor die Linse was schmiere.
Ja, das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Überleg doch mal, oder du machst die Kamera halt bei dir hinten dran. Dann ist es auch wieder egal, da wirst du selber nicht gefilmt.
Ja, das wäre mir lieber, ja. Aber die leidenden Consorni sehen.
Apropos Gel, ich habe jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder viele Gels und Riegel oder sowas konsumiert am Stück, weil ich meine, bei meinen Rennen, die ich fahre, die sind meistens irgendwie so anderthalb Stunden lang, da esse ich meistens gar nichts. Aber jetzt sowohl bei dieser langen Bällchentour als jetzt auch am Sonntag habe ich halt sowohl Kohlenhydratgetränkepulver als auch Gels und Gummibärchen und so die ganze Zeit gefressen. Und ich habe dann am Tag danach und auch am Tag selber die ganze Zeit so latente Zahnschmerzen.
Ach krass, ja.
Und ich meine, jetzt ist es ja auch so, also früher hat man gehungert, da gab es andere Probleme, aber jetzt zimmert man sich ja als guter Profi, zimmerst du dir ja auch die ganze Zeit da ohne Ende Zucker in die Kauleiste. Gibt's da eigentlich irgendwie so, also gibt's da jetzt mehr Karius und Baktus? Oder?
Ja, würde ich nochmal vertagen, was ich jetzt dazu sage, weil da habe ich tatsächlich schon mal auch auf eine Hörerfrage hin Expertise von einem sehr guten Freund und Zahnarzt von mir eingeholt, der der mir da ausführlich Tipps gegeben hat. Das würde ich aber nochmal aufbereiten, damit ich jetzt hier nicht so Halbwahrheiten erzähle. Aber ist definitiv ein Ding, dass man da ein bisschen auf seine Zahnpflege achten sollte, ja.
Können wir noch ein Video drüber drehen. 5 Tipps für Radfahrer zum Zähneputzen.
Ja, Tobi, wenn du deine Zahn... Ja,
habe ich auf jeden Fall euren Mann schon für.
Ja, mit Tomeke nehme ich mal an.
Richtig, ja.
Ja, wusste ich doch. Den Zahnarzt unseres Vertrauens. Ja, okay, dann müssen wir das mit den Zahnschmerzen noch ein bisschen vertagen.
Aber bei der Gelegenheit, ich habe es die letzten 2 Folgen schon ein bisschen vor mir hergeschoben, weil wir es nie geschafft haben, es unterzubringen. Aber ich muss mal kurz Hörerfeedback unterbringen. Das eine war eine E-Mail, die wir bekommen haben. Da ging es darum, Richard, du hattest die Frage aufgemacht, dass das Team von George Hinkepie ja so ein bisschen, also ich sage jetzt nicht, dass das meine Meinung ist, aber man könnte da moralisch dran rumkritteln. Und dann haben wir ja über die Frage gesprochen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, dass dieses Team gibt, weil es ja auch eine Chance für viele Leute ist. Dadurch kam ja dann auch zum Sportswashing und so weiter, ob man für Teams fahren sollte mit kritischen Sponsoren. Und da habe ich in dem Zuge gesagt, dass so eine Karriere auch mal ganz schnell vorbei ist. Und dann haben wir eine Hörer-E-Mail bekommen, die uns da eine gewisse oder zumindest mal eine gewisse Doppelmoral unterstellt hat, weil wir auch gesagt haben, in Bezug auf die Only-Bob-Doku, die wir im Winter besprochen haben, zur Erinnerung, die Bobfahrer, die deutsche Bobfahrerin, die für Onlyfans wirbt, dass wir in dem Zusammenhang gesagt haben, ja, man könnte ja auch parallel irgendwie was anderes machen, man müsste ja nicht für Onlybob werben oder in dem Bereich arbeiten, sondern man könnte ja auch irgendwas anderes machen und dadurch Geld verdienen. Und da wurde uns dann so eine gewisse Doppelmoral unterstellt, dass man das im Radsport ja auch machen könnte. Und da muss ich sagen, das ist so nicht möglich. Also wir können in den Teams sehr, sehr begrenzt private Sponsoren integrieren. Und es ist auch nicht möglich, dass man aus der World Tour einfach mal sagt, dann gehe ich jetzt mal wie im Fußball 1-2 Ligen runter und spiele jetzt vielleicht mal unterklassig, weil ich einen großen Moralkompass habe. Sondern wenn du aus der World Tour raus bist, dann kannst du froh sein, wenn du vielleicht doch irgendwo im PKT-Bereich einen Platz kriegst. Also in der 2. Liga des Weltradsports. Wobei selbst da viele Teams so krass strukturiert sind, dass sie mit World Tour-Teams absolut auf Augenhöhe sind. Und dann ist die Luft auch schon sehr, sehr dünn, weil die 3. Liga des Radsports definitiv nicht so ist, dass man da sagen kann, dass man davon leben kann. Und insofern ist das in der Tat exakt so, wie ich das gesagt habe. Wenn man da einmal in eine blöde Situation kommt, kann dann auch einfach die Karriere vorbei sein, weil die Teams signen einen nicht mehr, wenn man jetzt beispielsweise mal ein Jahr Privatier gemacht hat und sich einfach nur fit gehalten hat, sondern dann ist die Karriere einfach vorbei.
Ah, das ist wie auf dem Arbeitsmarkt, wenn du mit... Als Ingenieur mit 60 gekündigt wirst, dann wird die Einstellung, glaube ich, auch extrem schwierig. Und ja, ich glaube, gerade in der World Tour.
Genau, genau. Wobei, wenn man das jetzt mal auf den normalen Arbeitsmarkt beziehen würde, wäre das wahrscheinlich so, ohne dass ich jetzt irgendwie Headhunter wäre oder sowas, dass man, keine Ahnung, mal 10 Jahre lang als Ingenieur gearbeitet hat, von Alter, ich sag jetzt mal 28 bis 38, und dann hätte man 20 Jahre lang Pause und würde dann gerne nochmal anfangen. So ja, ungefähr wäre das.
Man muss nach oben skalieren.
Weil ich sag mal so, ein Jahr World Tour sind 20 Katzenjahre oder andersrum.
Hundejahre.
Wie mit dem Hund. Was ist ein Hundejahr? Ja. 7, glaube ich. Irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, Ernesto so. Ist jetzt auch kein Welpe mehr, der ist jetzt schon Junghund.
Ja, siehst du?
Ja.
Sie werden so schnell groß. Sie werden so schnell groß.
Sie werden so schnell groß.
Wir haben noch eine weitere richtig geile E-Mail bekommen. Die fand ich extrem witzig. Wird mal wieder Zeit.
Ich muss auch noch eine machen. Ja. Dann mach du zuerst.
Ja, vielleicht haben wir auch die gleiche. Aber ich würde anfangen mit unserer allseits beliebten Rubrik Sport-Soforthilfe.
Radio RTW Sport-Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht.
Du machst Sport und hast ein Problem. Wir kümmern uns drum.
Denn wir haben seit langer Zeit mal wieder dazu eine sehr schöne E-Mail bekommen. Und zwar schreibt der Simon, dass er seitdem der Sohn in einem Fahrradanhänger sitzen kann, fährt er bei gutem Wetter zum Mittagsschlaf gerne kleinere Touren, so 1 bis 2 Stunden mit ihm. Und das hat er ja jahrelang auf seinem alten Crossbike in moderatem Tempo gefahren. Und das war wohl auch lange Zeit komplett in Ordnung für ihn. Doch jetzt ist er im Winter statt im Gym viel auf der Rolle gewesen. Und bei den ersten Touren in diesem Jahr ist ihm jetzt aufgefallen, ey, ich bin richtig fit geworden. Und jetzt stellt er sich natürlich die Frage, berechtigterweise aus meiner Perspektive, nach Maxens Physiker-Rant hier aus von vor einigen Folgen, darf man mit einem sportlichen Freizeitrad, weiten Sportsachen und BMX-Helm trotzdem andere überholen, während man noch einen Fahrradanhänger hinten dran hat? Oder fällt das in die besprochene Kategorie des verschwitzten Physikstudenten? Gibt es einzuhaltende Höchstgeschwindigkeiten? Muss ich jetzt Gravel-Renn- oder Rennradfahrer grüßen, wenn diese ein ähnliches Tempo haben? Oder muss ich mir jetzt sogar selber eins zulegen? Ihr merkt, ich benötige dringend fachkundigen Rat vom Fahrradknicke-Komitee meines Vertrauens. Liebe Grüße aus Bremen, vom Simon. Was ist da eure Meinung?
Definitiv voll weitermachen und möglichst viele Leute überholen, je nach Gusto. Muss nicht überholt werden, kann überholt werden, soll aber gerne gemacht werden und eigentlich genauso weitermachen, finde ich top.
Ja, ich finde, ein Fahrradanhänger ist wie der Stern bei Super Mario. Weil ganz ehrlich, wenn du jemanden hatest, der dich in einem, der mit einem BMX-Helm und weiten Schlabberklamotten mit so einer 30 mit seinem Dreijährigen hinten drin über den Fahrradweg hackt, da ist es ja auf jeden Fall, da hat ja jeder Respekt vor. Da denkt ja jeder, was ist denn das für ein Superdad? Also ich glaube, Simon, da machst du gar nichts falsch.
Also schwitzen, hasseln und so weiter, alles im sportlichen Rahmen natürlich mehr als willkommen. Das mit den Physikstudenten, das war ja wirklich nur auf den, Berufsverkehr bezogen. Ja, also ja. Im Freizeit- und Sportkontext soll da natürlich so viel geschwitzt werden, wie nur geht.
Ja, aber er hat ja natürlich, glaube ich, da einfach das Problem, dass seine Optik eher in die Kategorie besagte Physikstudenten fällt. Aber er ja eigentlich aktiv rausgeht und Sport macht. Und ich weiß ja,
aber da ist ja unser Take, ganz klar so. Also da spreche ich jetzt einfach für euch beide mit, weil ich mir da sehr sicher bin, dass ihr es auch so seht. Jeder so, wie er will.
Ja, das ist natürlich absolut richtig. Aber vielleicht kann man irgendwie so, irgendwie mit einer bestimmten,
naja, ich würde ihm einfach raten, dass man sich, also das ist jetzt nicht so der Funny Take oder sowas, aber dass man einfach nach und nach guckt, was von diesen ganzen Items, die es so im Radsportkontext gibt, einem vielleicht hilft und was dann auch angenehm ist, weil beispielsweise ist es ja ohne Frage angenehmer, mit einer Radhose und ohne Unterwäsche Rad zu fahren, als mit Unterwäsche und einer Shorts. Das ist ja unbestritten so, und wenn man da so langsam auf den Trichter kommt oder das Klickpedale vielleicht angenehmer zu fahren sind als irgendwelche Flat Pedals, dann kann man sich da ja so Stück für Stück reinarbeiten. Und wenn man dann auch noch Bock hat, in Radtrikot anzuziehen, statt einem T-Shirt, was im Wind flattert, dann geht das ja, wie soll man sagen?
Ja, ist für mich aber eine
gesund
ganz,
in die richtige Richtung.
Ist für mich aber eine fine line, Max, muss ich dir sagen. Weil bewegt er sich auf einem ganz schmalen Grad, weil er hat halt jetzt gerade die maximale Dead-Coolness. Weißt du?
Ja.
Weil ich stell mir den auf, ich wette 1000 Euro, dass der Mann so abgewetzte Sambas, Adidas Sambas trägt, der, weißt du?
Ja.
Die sind so leicht abgeloddert und die Schleifen sind auch schon so ein bisschen ausgeleitet.
Ja, bisher ist er noch der Outlaw. Jetzt weiß ich, in welche Richtung du gehst.
Ja, richtig. Bis jetzt ist er so ein Outlaw-Typ, und wenn dann mal hier so zwei, drei Paar Normal- und Ryzen-Jünger wie wir dann da auf dem Radweg umhereiern, und dann kommt er halt von hinten, ruft laut Achtung, ja, und hackt dann mit so 0,7 Zentimetern Abstand vom rechten Hinterrad seines Fahrradanhängers an den Leuten vorbei, dann sagen die nicht, was war denn das für ein Arschloch, sondern die sagen dann, boah, wie cool war der denn? So, wenn er jetzt aber mit einer Fahrradhose und so leicht überambitioniertem Outfit da langfährt, dann rufen ihm alle hinterher, was bist denn du für ein Arschloch? Und ich glaube, ich würde die Radhose halt unter die weite Hose dann vielleicht ziehen, weißt du? Dass man da weiterhin...
Also eine Art Enduro-Übergangslook.
Richtig, ja, richtig, richtig. Ich glaube, da muss er aufpassen, dass er da nicht zu weit abrutscht in die Rennradszene.
Ja, oder einfach die ganze Disziplin Enduro empfehlen. Da kann er einfach genauso bleiben und weitermachen.
Ja, nur das mit dem Fahrradanhänger wird halt schwierig, ne?
Das ist richtig, ja.
Würdet ihr, das ist nämlich jetzt auch witzig, weil er kommt ja offensichtlich nicht aus dem Rennradbereich, und ich hätte halt gar keinen Bock, mir mein Kind hinten ans Rennrad dran zu binden, ne? Wäre mir viel zu anstrengend.
Ja, aber nicht nur anstrengend, sondern, also, ich muss auch sagen, wenn das jetzt, also, wenn du jetzt nicht wirklich eine richtige Feldwegrunde hast, hätte ich keinen Bock, damit auf der Straße zu fahren.
Ja, also allein schon der...
Das finde ich halt saugefährlich.
Ja, und man fährt ja dann auch maximal noch 23 oder sowas mit dem Kind da hinten drin.
Ja, der fährt ja eine 30.
Das ist eine gute Frage, wie langsam fährt man damit?
Ich glaube, es wirkt sich schon...
Keine Ahnung.
Also, Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, auch noch nie einen Rennradfahrer gesehen mit einem.
Vielleicht gibt es ein Ceramic Speed Upgrade Kit für die Laufradlager von dem Kinderanhänger oder so.
Meinst du, dass man das so ein bisschen
pimpen kann? Da kann man noch was rausholen. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgedacht. Mir ist es locker schon zwei bis dreimal im Leben passiert, dass ich voll im Rennrad-Outfit beziehungsweise ja schon im sportlichen Sinne Radsport gekleidet war und dann von so Outlaw-Typen auch überholt wurde auf dem Radweg. Also ich hatte jetzt nicht den Anspruch, da Radrennen zu fahren. Ich bin halt meine 30 gerollt und dann hat so jemand, der wahrscheinlich diesen Physikstudenten-Vibe hatte, der hat alles gegeben, um mich halt zu überholen, weil ihm das, glaube ich, was gegeben hat, dass er da den Rennrad-Idioten quasi abhängt.
Kann ich aber verstehen. Überholt.
Ja.
Also wenn ich auf dem Mountainbike...
Ja, finde ich maximal random. Also,
ja, komplett. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so auf dem Mountainbike unterwegs ist, dann hat man mal so einen Rennradfahrer am Anstieg vor sich, da fühlt man sich dann auch schon ein bisschen cool, wenn man an dem vorbeifährt.
Oh. Richard, kannst du dich entsinnen bei unserer Hansetour? Da sind wir ja auch gesittet, aber zügig auf dem Radweg gefahren. Und dann kam irgendwann, da war eine rote Ampel, und dann kam irgendwann so ein Typ, der hat halt ein komplett offenes E-Bike, was er sich da rumgetunt hat, der hat uns in einem gefährlichen Manöver überholt, nur um uns zu zeigen, dass er schneller durch die Stadt mit seinem E-Bike fahren kann als ja Rennradarschlöcher.
Ja, fand ich aber auch ein bisschen witzig.
Ja, ich fand's auch witzig, weil wir sind ja auch ein bisschen hinterhergefahren und wir hätten beinahe einen astreinen Massensturz.
Tobi, jetzt, wo du das gerade erzählst, erinnerst du dich noch an unsere hitzige Debatte von ein paar Folgen? Erzähl doch jetzt nochmal die Situation davon letztens, wo du mit deiner Freundin unterwegs warst mit dem Anstieg. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Was meinst du?
Ja, hier, da hatten wir doch vor ein paar Folgen, hatten wir diesen...
Da habe ich auch eine Notiz hier. Kritische Geschichte von Tobi. Richard POV beachten.
Ah, erzähl doch du erstmal die Geschichte, so wie du... Jetzt bin ich gespannt, ob du das jetzt hier wieder als geschickter Demagoge die Tatsachen so verdrehst, dass du jetzt hier ob ich dich da überhaupt noch kritisieren kann. Aber erzähl doch einfach mal, so ganz unvorhergesehen. Wie war denn die Situation?
Ich bin ganz normal Rad gefahren mit meiner Freundin. Die fährt halt gerne im Windschatten mit, weil... Ja, also leistungstechnisch macht es halt keinen Sinn, dass wir nebeneinander fahren, sondern ich fahre mein Ding, nehme Rücksicht und sie fährt halt hinten mit. Und dann sind wir so einen Anstieg hochgefahren, der geht so leicht los und dann irgendwann im Ort wird der ein bisschen steiler. Ich vergesse jedes Mal den Ort, wie der heißt. Da sind wir mit Chiara auch hochgefahren, da hat sie mich auch auf Übelste beschimpft und wir sind dann hochgelaufen. Und in dem leichten Anstieg haben wir vor uns schon eine Fahrradgruppe gesehen, ich glaube 4, 5 Fahrer oder 4 Fahrerinnen und ein Kerl, der auch quasi so wie ich von vorne gefahren ist. Und wir haben die dann im Anstieg so leicht überholt. Und 2 oder 3 von den Fahrerinnen, die mitgefahren sind, die sind auch in Turnschuhen gefahren. Die hatten jetzt keine professionelle Radkleidung. Die hatten halt irgendwie eine Sporthose an oder was weiß ich. Und die sind schon abgefallen. Eine, die hatte schon richtige Rennradklamotten. Die ist auch mit dem Herrn noch so richtig mitgefahren. Aber die haben wir dann halt auch irgendwann aufgeschlossen und sind halt an denen vorbeigefahren. Und dann geht's nochmal so kurz flach und dann geht's halt links in diesen steilen Anstieg rein. Und ich bin halt so gefahren, dass ich wusste, okay, meine Freundin Katha, die kann das Tempo bis oben so ungefähr mitfahren. Dann habe ich sie aber trotzdem irgendwann verloren und drehe mich um.
Schön abgehangen.
Und sehe halt, wie der Typ sich anscheinend hat, von uns beiden hat, ich weiß nicht, ob er sich getriggert gefühlt hat oder ob er eh geplant hat, da Vollgas hochzufahren. Auf jeden Fall hat er einen richtigen Zahn zugelegt. Und ist richtig, also hat halt alles gegeben, was er konnte und wollte unbedingt dann trotzdem wieder vor uns den Berg hochfahren.
Naja, vor dich, weil die Karte war ja abgehangen.
Ja, genau. Und auf die habe ich dann gewartet, habe also dann nochmal mehr Tempo rausgeholt, weil was bringt mir das da jetzt, den Anstieg hochzufahren, wenn ich oben eh warten muss? Dann fahre ich lieber so langsam da hoch, dass wir gemeinsam ankommen. Und dann hat er mich halt überholt und dann hatte ich halt diesen kurzen Moment, wo ich mir gedacht habe, ja... Also ich glaube, für ihn ist das jetzt so ein Trigger-Moment, weil wir ihn überholt haben am Anstieg und er will zeigen, dass er ja auch stark Radfahren kann oder schneller ist und nicht so langsam ist. Und dann hatte ich überlegt, okay, gibst ihm jetzt 10 Meter und schaltest dann aufs große Kettenblatt und sprintest alles, was geht, oben vorbei und versägst ihn komplett. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist auch nicht wert. Ja, und dann habe ich es halt gelassen und wir zwei sind dann... nach ihm da oben angekommen und sind dann halt weitergefahren und er musste halt auf seine komplette Gruppe wahrscheinlich 2-3 Minuten warten.
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich hatte die Geschichte viel geiler in Erinnerung. Ich dachte, dass du dir da irgendwie einen Wettkampf mit dem geliefert hast.
Nee, also ich habe halt diesen kurzen Moment gehabt, so, okay, anscheinend habe ich ihn.
Ja, aber du hast.
Haben wir ihn getriggert?
Jetzt weiß ich es wieder. Du hast diesen Typen so richtig ehrlich gehasst. Du hast mir so von dem erzählt und du hast du hast ihn richtig ehrlich gehasst. Jetzt rede ich nicht raus. Und da habe ich dann zu dir gesagt, ja, du bist ja keinen Deut besser, weil dich triggert das ja dann offensichtlich genauso, wenn dich jemand am Anstieg überholt. Was ich auch völlig in Ordnung finde, ne? Also das ist nicht meine Kritik. Aber im Endeffekt musst du dir halt vorstellen, ich finde, dass wir drei. Oder generell, wenn man mal so Rennen gefahren ist, dann hat man auch so eine gewisse Arroganz. Weil man ist dann so, ja, ich bin ja schon mal Radrennen gefahren, ich brauche mich jetzt hier gar nicht mit wildfremden Männern am Anstieg betteln. Ja, aber das kommt ja nur dadurch, dass wir uns die Hörner schon abgestoßen haben in unserer Jugend. Aber jetzt stell dir mal pass auf, für den sah die Situation ja so aus. Da kommt ein
Typ, also man braucht so ungefähr 10 Jahre Radrennerfahrung, um so die Souveränität von einer ganz normalen Frau zu haben, meinst du?
Ja, genau, so, ja, das ist so. Weil für den sah die Situation ja so aus. Da kommt so ein Typ mit seiner Freundin am Hinterrad in den Anstieg rein. Dann hängt er seine Freundin ab und schießt an uns vorbei. Und dann hat er sich natürlich gedacht, okay, der hat ja seine Freundin abgehangen. Jetzt hänge ich hier meine Mädels auch mal ab. Und dann wollen wir noch mal sehen, wer hier der geilere Kerl am Anstieg ist. Und dann hat er dich natürlich attackiert. Und dann muss ich dir jetzt aber zugute halten, weil das eine ist ja, was man denkt, aber das andere sind die Taten. Und da, Tobias, bist du moralisch sehr souverän geblieben. Und da habe ich großen Respekt vor, weil ich weiß nicht, ob ich so souverän geblieben wäre.
Ja, aber ich habe echt super lang überlegt, weil ich halt, der war halt locker schon so eine halbe Minute an mir vorbei und hat sich halt auch umgedreht und dachte, okay, ich habe jetzt so eine Lücke rausgefahren, ich hab ihn sicher.
Der hat schon Vorsprung verwaltet.
Immer mehr dieses Gelust auf, okay, ich schieße da jetzt gleich so hoch, dass er gar nicht mehr mit mir rechnet und ich halt einfach mit Lichtgeschwindigkeit an ihm vorbeifahre.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, warst du dir sicher, dass du den im Griff gehabt hättest?
100%. 100%.
Okay. Okay. Ja, okay, aber wie würden wir die Situation, also wenn du es gemacht hättest?
Da wäre ich voll das Opfer, dann wäre ich da oben, hätte ich da ja auch gestanden und gewartet.
Man kann in der Situation, kann man so oder so machen, aber egal was man macht, man muss die Situation so richtig ownen.
Ja, genau, also ich glaube, wenn du ihn so richtig.
Weil wenn du dann da komplett hochgeballert wärst, dann hättest du auch oben sofort umdrehen müssen, um deiner Freundin wieder entgegenzufahren.
Ja, das wäre vielleicht eine Idee gewesen.
Also ich finde eigentlich, du hast dich, es gibt zwei
Möglichkeiten. Oder wenn du ihn so einholst, nochmal so was richtig Dummes sagen, so wofür man richtig, so Leute so richtig hast, sowas nach dem Motto so, ja, hast du gedacht, ne, aber hat dann doch nicht gereicht.
Ja, ich finde auch, also Tobi hat sich in die eine Richtung perfekt verhalten, weil er hat quasi einfach das Ganze über sich ergehen lassen und ist halt der Souveräne geblieben, ja. Und die andere Variante ist dann die von Marc, dass man halt völlig reingeht in die Situation, völlig übertreibt und einfach so ein kompletten Krieg draus.
Genau, aber wichtig ist, oft ist es ja der Kompromiss im Leben, ne? Aber in der Situation nicht.
Nee.
Da gibt's nur hot oder cold.
Richtig, da gibt's nur schwarz und weiß. Ja, okay. Also Tobi hat sich da auf jeden Fall sehr, sehr erwachsen von dir. Finde ich gut. Ich hatte das anders in Erinnerung. Ich glaube, du hast den so mit Inbrunst gehasst, als wir dann gefahren sind, dass ich irgendwie abgespeichert hatte, dass du dir ein hitziges Duell mit ihm geliefert hast. Aber okay. Max, du wolltest auch noch nur irgendeine E-Mail vorlesen, ne?
Ja, genau. Und zwar, wo wir gerade eben schon über Physiker geredet haben, hat uns auch einer geschrieben. Und zwar ein Physikstudent, der Robin Just. Und der hat das mal durchgerechnet, auf eine sehr aufwendige Art und Weise, wie sich tatsächlich die kürzeren Kurbellängen auf Kurvengeschwindigkeiten auswirken. Und um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ist es tatsächlich so, dass man es ist ja offensichtlich, dass eine kürzere Kurbel weniger Abstand zu Boden bietet und man dann vermutlich tendenziell eher weniger mit dem Pedal aufsetzt. Und wir hatten im Podcast drüber gesprochen, ob sich das wirklich in einem fühlbaren Unterschied äußert. Und das hat er dann durchgerechnet mit einem selbstgewählten Kurvenradius von 10 Metern und kam dann darauf, dass man mit einer 175 mm Kurbel mit 29,88 km/h durchfahren kann, mit einer 165 mm Kurbel mit 31,17. Und wenn man die Kurve dann durchtreten würde, könnte man 52 cm innerhalb von dieser Kurve gewinnen, wenn man die kürzere Kurbel fährt, weil man eben einen größeren Neigungswinkel sozusagen wählen kann, schneller durch die Kurve durchfährt und währenddessen die ganze Zeit weitertritt. Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel an, wenn man sich jetzt aber mal überlegt, man fährt Rundstreckenrennen und da sind jetzt beispielsweise 4 Kurven innerhalb von einem Kilometer, jedes Mal ein halber Meter, das ist nennenswert.
Das ist echt nennenswert.
Mhm. Also Robin, du hattest uns angeboten, das Ganze auch nochmal aufpoliert zur Verfügung zu stellen, wenn du das tun möchtest, sehr gerne. Ich finde, das, was du geschrieben hast, kann man eigentlich auch schon so veröffentlichen. Ich habe es mit meinem basalen Physikwissen, habe ich es versucht, halbwegs nachzuvollziehen, war auf jeden Fall sehr interessant und vielen Dank für so eine fundierte Aufbereitung.
Das ist natürlich krass, weil dann ist er ja schon, würde ich sagen, so die Speerspitze der Intelligenz als Physikstudent. Der hört diesen Podcast, dann mache ich mir natürlich ab und an auch Sorgen um ihn, dass er das so weit runterzieht, weißt du? Dass er da immer dümmer rausgeht aus den Folgen, als er eigentlich ist. Aber finde ich geil, dass er sich da die Mühe gemacht hat.
Ja, das war auf jeden Fall gut, ja. Und für viele andere Hörer, Sachen, wir sagen es ja immer wieder, es sind viele tolle Sachen dabei und wir versuchen immer, die schönen Sachen nochmal wiederzugeben.
Das machen wir. Gut, wollen wir dann langsam zum Ende kommen oder hat noch jemand ein größeres Thema auf dem Zettel?
Müssen wir nicht noch das Fass der Vuelta aufmachen?
Stimmt, da haben wir ja noch überhaupt nicht drüber geredet. Aber ich finde, so ein Riesenfass gibt's da doch eigentlich gar nicht. Also ich finde, es war ja im Endeffekt...
Wart ihr nicht überrascht? Also wenn man sich das Ergebnis so overall anguckt, dann finde ich schon sehr interessant... Ja, man nennt es volatil, oder? Wie volatil der Frauenradsport ist und wie viele neue Fahrerinnen, neue Namen so jetzt im ganzen Jahr durchwechseln. Ich meine, wir hatten eine Pauline Ferrand-Prévot am Start, wir hatten eine Kasia Nyovodoma am Start und die war nicht schlecht in Form im Vorfeld und man hätte, also eigentlich hätte man das Podium mit den zwei schon safe besetzt und dann hätte man noch eine dritte aushöfeln können oder eine andere Fadenander bringen zu nehmen, die vielleicht auch auf dem Podium steht. Aber wie das Rennen jetzt ausgegangen ist, finde ich schon verrückt.
Ja, stimmt, da hast du eigentlich recht. Weißt du, was witzig ist? Ich hatte nicht mal mehr auf dem Schirm, dass Ferrand-Prévot überhaupt gefahren ist. Weil ja, wenn Ferrand-Prévot fährt, dann erwartet man ja eigentlich, dass die Rundfahrt auf dem Podium ist. Stimmt, du hast natürlich recht, die ist ja gefahren.
Ja.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, keine Ahnung. Ansonsten finde ich halt, dass mit Blasi jetzt auf jeden Fall eine neue Contenderin da ist, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren mit den ganz großen Damen mitfahren kann. Da bin ich auch mal gespannt, ob die auch direkt noch die Tour fahren lassen und wie sie sich da schlägt. Ich glaube aber trotzdem, ja,
100%.
Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der Damenradsport so volatil ist, immer noch, dass das jetzt auf lange Sicht so bleiben wird. Also ich glaube, dass Ferrand-Prévot vielleicht einfach nicht in Topform war, zumindest nicht ihre Top-Bergform hatte und auch Nyovodoma, dass da irgendwas im Argen war. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil jetzt,
ich glaube vielmehr, dass es auch einfach so ist, dass immer wieder neue Fahrerinnen dazustoßen und dass einfach die, wie soll ich sagen, das widerspricht sich so ein bisschen, aber die Top-Level-Basis, die ist nicht so stabil wie im Männerradsport, weil immer wieder neue Namen auftauchen, oder?
Ja, ja, ich glaube, das ist das, was Tobi meinte, oder?
Mhm.
Ach so, ja, ich dachte, okay, ja, ich hatte es so halt verstanden, immer, dass bei den Top-Fahrerinnen die Form schwanken würde.
Nee, sondern dass der gesamte Pool an Fahrerinnen, dass da jetzt so viele neue reinkommen,
okay,
die vielleicht, oder da gibt es viele junge Fahrerinnen oder auch vielleicht schon Fahrerinnen, die ein bisschen erfahrener sind, aber die durch die Professionalisierung und so, dass die jetzt noch Leistungssprünge verzeichnen und im Vorfeld vielleicht nicht so die Ergebnisse haben, aber jetzt irgendwie in der Lage sind. Und also, dass da eben viel passiert und dass es sehr unvorhersehbar ist.
Ja, André Greipel hat uns erzählt, dass die Blasi auf jeden Fall auch ein richtiges Trainingsschwein ist. Also die zieht wohl auch ganz gerne mal so eine 30-Stunden-Woche weg. Hat irgendwie so einen Coach aus dem Triathlon-Bereich oder sowas. Also,
sie ist ja auch ehemalige Triathletin. Ja,
genau,
ne?
Hat ihren Coach da irgendwie mitgenommen. Also das war schon auch ganz interessant. Das fand ich übrigens auch interessant. Max, wir waren ja mit André Greipel in Mecklenburg-Vorpommern Bikepacken. Und der hat erzählt, dass er die Fahrerinnen, weil es eben immer noch so viel Schwankungen im Kader gibt und so wenige sich richtig gut mit den Rennen in Flandern beziehungsweise in Belgien generell auskennen, dass er mit denen so ja, Erkundungstouren gemacht hat, also wo die dann die Anstiege irgendwie 5000 Mal hochgefahren sind. Und dann hat er so ein Quiz gemacht mit denen, wo der dann so die Anstiege aus verschiedenen Blickwinkeln und sowas fotografiert hat. Und dann mussten die da so ein Quiz am Ende erledigen. Und die haben das wohl richtig ernst genommen und waren dann so übertrieben gut und haben dann quasi über so eine PowerPoint-Präsentation und so spielerisches Quiz sich da die Anstiege drauf geschafft, weil eben so viele einfach neu im Team waren, dass die nicht die Erfahrung irgendwie mitgebracht haben, die es da gebraucht hätte. Das fand ich eigentlich auch ganz geile Geschichte.
Ja, finde ich gut, ja.
Da macht er.
Ich würde auch noch ganz kurz einen Take zur Vuelta loswerden wollen. Und zwar fand ich den Sprint von Kopecky und Bredewold krass, weil Kopecky das unfassbar abgezockt gemacht hat, dass sie ihre Kollegin, Teamkollegin zum Sieg verholfen hat. Fand ich einfach extrem, also sehr mit Skills gelöst, sag ich mal.
Ja, und das, ich meine, das kannst du wahrscheinlich am besten beurteilen, das in so einem Sprintfinale zu entscheiden und auch zu checken, ist jetzt auch nicht so ultra einfach, ne?
Nee, absolut. Also genau das meine ich ja, in der Heat of the Moment, das so zu timen, dass Mischa Bredewold als erste über den Strich fährt und Lotto Kopecky dann noch den zweiten Platz absichert, das ist alles andere als easy.
Sah fast aus wie so ein Nachtourkriterium.
schön 1-2 gemacht. Ja,
habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass der Sonderkryptochef flüchtig ist?
Ja, das habe ich mitbekommen. Also Canyon SRAM Sonderkrypto ist das Team ja mittlerweile und da sind auch so Fahndungsmaßnahmen irgendwie eingeleitet und ich glaube in manchen Ländern, wo das Ding auch irgendwie jetzt schon, aber wer hätte das ahnen können bei einem Krypto, ja, bei einer Kryptokurse, dass es da wohl Probleme geben könnte.
Ich habe nur gehört, die sind ja auch Sponsor vom polnischen Sportverband und die haben dann irgendwelche Prämien ausgesprochen für Platzierung bei Olympia und Co. Und dass es da auch dann irgendwie Schwierigkeiten gab, also weil die Prämie wird dann in dieser Kryptowährung von denen ausgezahlt und dass die Sportler das dann halt in echtes Geld umtauschen wollten, in Zloty oder Euro, I don't know. Und dass die da auch ewig drauf warten und dass es da irgendwie einen Skandal gibt, was der irgendwie flüchtig ist, hab ich gar nicht mitbekommen.
Also da...
Nee. Sind die nicht auch Sponsor beim Giro d'Italia der Frauen?
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht.
Spannend.
Es bleibt spannend.
Lirum Larum, ich muss jetzt zur Massage. Insofern komme ich jetzt mal ganz schnell zum Motivationsspruch der Woche. Und zwar ist das bei mir ein herrliches Wandtattoo. Hätte, sollte, könnte, würde, machen.
Frei nach Herr Lindemann, einfach mal machen, auch mal. Ne? Und mit diesem
Lindemann kenne ich nicht, ich kenne nur Lindner.
Nee, Lindemann ist der Generalsekretär, glaube ich, von der CDU. Der hat das gesagt, einfach mal so in der Rede. Hättest du den Motivationsspruch auch einfach von dem klauen können. Aber ich sag mal so, ja, mit dem Mindset können wir euch doch jetzt gut in die Woche entlassen. Ne, das geht natürlich auch, den Spruch kann sich dann auch der Sonderkryptochef mit auf seine Flucht nehmen, dass er sich da nicht erwischen lässt. Und in dem Sinne sind ja dann alle Beteiligten glücklich.
Ja, Max, dann hören wir dich oder wir uns am nächsten Ruhetag wieder. Du lässt uns in die Beine reinhören, was dann am Zeitfahren am nächsten Tag geht. Und ich wünsche dir ganz viel schönes Wetter drüben in Italien und das ein oder andere Gelato, das du dir auch gönnen.
So machen wir das. Vielen Dank und Grüße an Carsten Linnemann.
Tschüss.
Tschüss.